HR2 Kultur zum Nachhören.
Es ist 18.05 Uhr.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Im Vergleich zu den Verkehrstoten sterben sehr viel mehr Menschen durch vermeidbare Infekte im Krankenhaus.
Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, droht uns ein Rückfall gleichsam ins Vorpenicillin-Zeitalter.
Das stellt uns als Klinik und auch als Ärzte vor Riesenprobleme, weil wir den Patienten Therapien dann auch gar nicht mehr anbieten können.
Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren. Hab ich Wunden an den Zehen, nehme ich auch noch Bepanthen.
Die Aufklärungsarbeit wird sich verstärkt richten müssen an jeden in unserem Land, dass auch keine falsche Nachfrage gleich nach einem Antibiotikum ruft.
Wir haben ja dazu wissenschaftliche Methoden festzustellen, welches Antibiotikum das richtige ist. Und das wird häufig nicht gemacht. Und es wird irgendwas genommen, in die Kiste gegriffen und sagen, nimm mal eine Woche dies.
Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund darf ich mit Kunterbund meine Pillen in den Schluss.
Neuartige Antibiotika müssen nicht entwickelt werden. Auch Hygienekonzepte. Man braucht Überwachungen. Was können wir gegen die Entwicklung dieser Keime prinzipiell tun? Wie sieht es in der Tierzucht aus?
Es ist ja bekannt, dass es viele Keime gibt, die schon vollkommen resistent sind gegen Antibiotika, die gerade aus den Massentierhaltungsbetrieben kommen.
Als Alexander Fleming 1928 die Wirkung des winzigen Schimmelpilzes Penicillium entdeckte, hatte die Menschheit mit einem Schlag einen natürlichen Helfer, der viele bis dahin unheilbare Krankheiten beherrschbar machte. Wenigstens ein Teil der winzigen Krankheitserreger, die zu tödlichen Epidemien führten, verlor damit ihren Schrecken. Nach vielen Fortschritten und vielen verhinderten Toten wurde die Produktion des Antibiotikums industriell ganz groß aufgezogen und entsprechend massenhaft war der Einsatz. Und damit begannen die Probleme. Es stellte sich heraus, dass die Bakterien äußerst anpassungsfähig sind. Sie wehren sich gegen die eingesetzten Medikamente, indem sie mutieren und resistent werden. Seit dieser Zeit befindet sich die Medizin im Wettlauf mit den Keimen. Und seit Antibiotika massenhaft eingesetzt werden und das nicht nur von Ärzten, sondern auch von Landwirten, droht dieser Wettlauf immer häufiger zugunsten der Krankheitserreger auszugehen. Kampf im Kleinen, der Wettlauf mit den Keimen. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Gerade ist in den USA eine Patientin an einem multiresistenten Keim gestorben, gegen den keines der vorhandenen Antibiotika half. 26 verschiedene Medikamente wurden versucht, ohne Erfolg. In den Horst-Schmidt-Kliniken, kurz HSK in Wiesbaden, waren es ausgerechnet frühgeborene Kinder, die im vergangenen Jahr mit dem resistenten Keim MRSA, dem Staphylococcus aureus, besiedelt waren. Bei besonders anfälligen Patienten kann Staphylococcus aureus zu lebensbedrohlichen Krankheiten führen. Andrea Bonhagen.
Die HSK hat eine große Schwachstelle ausgemacht, eine Liege. Hier ist der Keim bei einem Labortest gefunden worden. Auf diese Liege legen sich Mutter oder Vater mit ihrem Frühchen, das noch an Schläuche angeschlossen ist und sonst in der Regel in einem Inkubator, einer Art Wärmebox, liegt. Der enge Hautkontakt zwischen Eltern und Baby sei besonders wichtig, erklärt der Leiter der Frühchenstation, Professor Markus Knuf. Er sagt, die Liege wurde täglich vom Personal gereinigt. Zwischen den Nutzungen hätten dann die Eltern die Liege abgewischt.
Wir haben natürlich auch das Gefühl, wir müssen Eltern in die Arbeit integrieren. Sie wollen auch Teil der Geschehnisse sein, rund um ihr Kind. Das können wir, glaube ich, jetzt so nicht mehr machen nach den Erkenntnissen, die wir haben, sondern das würden wir dem professionellen Team überlassen, nach jeder Benutzung.
Jetzt hat das Helios-Krankenhaus erkannt, dass nicht nur die Oberfläche der Liege, sondern alle Ecken und Kanten gereinigt werden müssen. Den Keim auf die Station gebracht hat offenbar eine Putzkraft. Die Mitarbeiterin arbeitet schon lange in dem Krankenhaus und ist direkt dort angestellt. Ihr sei kein Vorwurf zu machen, sagt HSK-Geschäftsführer Christian Gäbler.
Die Mitarbeiterunsreinigung hat keinen Fehler gemacht. Dieser Kontakt, dass wir auf Flächen kommen, kann jedem von uns auch passieren, weil es keiner von uns weiß in dem Moment, ob er Träger ist. Den Fehler haben wir gemacht, dass wir diese Sollbruchstelle nicht als solche identifiziert hatten. Die Mitarbeiterin trifft keinerlei Schuld.
Die Frau hatte den Keim nach Laborangaben in der Nase. Sie hat sich möglicherweise beim Putzen über die Nase gewischt. Eine unbewusste Geste, die nicht zu verhindern ist, betonen Gäbler und Knuf. Danach könnte sie die Liege verrückt haben, zum Beispiel um den Boden zu wischen. Christian Gäbler.
Der Eintrag eines Keims, das begegnet uns täglich in ganz, ganz vielen Punkten und ist nicht veränderbar. Was deswegen das oberste Prinzip unserer Maßnahmen ist, ist eine Übertragung zu verhindern.
Labortests haben den Keim an noch einem weiteren Ort gefunden, auf den Griffen eines sogenannten Versorgungswagens. Das ist ein kleiner Wagen mit Spritzen und Schläuchen. Bei einem Notfall müssen Pfleger schnell nach diesem Wagen greifen, sagt Stationsleiter Professor Knuf.
Sie dürfen sich vorstellen, dass ein so unreifes Frühgeborenes, was wenige 100 Gramm wiegt, wo das Herz aufhört zu schlagen, wir müssen dann davon ausgehen, dass das Kind in wenigen Sekunden tot ist, wenn man nicht reagiert. Also da kann man dann nicht mehr sich in aller Ruhe überlegen, wie desinfiziere ich mir jetzt die Hände, sondern muss gehandelt werden.
Im Notfall geht also Schnelligkeit vor Hygiene. Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte scheinen sich selbst aber gut zu desinfizieren. Bei keinem von ihnen wurde der Keim gefunden. Im Vorfeld hatte es Kritik an den Horst-Schmidt-Kliniken gegeben, unter anderem als ein Team von Günter Wallraff dort undercover von Zeitdruck und Personalmangel berichtete. Dass die Keimbesiedlung etwas mit fehlendem Personal oder zu großer Arbeitsverdichtung zu tun haben könnte, bestreitet Geschäftsführer Christian Gäbler.
Nein, weil wir die Arbeitsbedingungen auch in dem Bereich nicht verändert haben. Es gab keine Änderung der Reinigung unserer Neonatologie, sodass ich da keine Kausalität erkennen kann.
Ein Bericht aus dem vergangenen Jahr. Zum Skandal war die Sache geworden, weil sie in einer Frühchenstation stattgefunden hat. Über die ganz alltäglichen Besiedlungen und Infektionen mit multiresistenten Keimen in anderen Stationen von Krankenhäusern berichten wir gar nicht, weil sie eben so alltäglich sind. Privatdozent Dr. Christian Brandt, Krankenhaushygieniker an der Uniklinik in Frankfurt und Sprecher der Ständigen Arbeitsgemeinschaft Allgemeine und Krankenhaushygiene der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, langer Titel, am Handy in Bonn für uns. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Ich habe das selbst schon häufig erlebt, dass ich einen Verwandten im Krankenhaus besuchen wollte und mich an der Tür zum Krankenzimmer erst einmal eine Hygienestation empfangen hat, wo ich Schutzkleidung anziehen musste, Mundschutz und mich dann beim Hinausgehen, wenn der Besuch beendet war, wieder desinfizieren musste. Ist das Alltag in deutschen Krankenhäusern oder kommt mir das nur so vor?
Nein, das ist inzwischen Alltag geworden. Und mit dieser Strategie haben wir das in Deutschland in den letzten Jahren auch geschafft, einen ganz wichtigen und den vielleicht bekanntesten multiresistenten Erreger, den MRSA, sehr gut in Schach zu halten. Wir lernen zunehmend, dass es noch viel mehr multiresistente Erreger gibt, die sogenannten MRGN, die multiresistenten Gram-Negativen. Das sind vorwiegend Darmbakterien. Da sind wir möglicherweise noch nicht ganz so erfolgreich in der Eindämmung. Aber zunehmend werden diese Erreger erkannt bei Patienten. Und auch nur für die Patienten sind die primär erstmal relevant. Für den Normalbürger, für den Besucher sind die nicht besonders gefährlich. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Besucher die heraustragen von den betroffenen Patienten und dann im Krankenhaus verteilen.
Mhm. Für die Besucher sind die deshalb nicht gefährlich, weil die Besucher, so hoffen sie zumindest, gesund sind.
Ja, die Besucher sind normalerweise gesund und nicht selber gefährdet durch Immunsuppression. Und vor allem haben wir Menschen ja alle eine körpereigene Flora. Wir haben eine Hautflora, wir haben eine Rachenflora und wir haben auch eine Darmflora. Und dann fällt es den multiresistenten Krankenhauskeimen schwer, einen normal besiedelten Patienten zu befallen. Problematisch wird das, wenn durch eine antibiotische Therapie die körpereigene Flora unterdrückt wird, dann wird praktisch diese ökologische Nische, die der Mensch bietet, insbesondere jetzt auch im Darm, wird dann praktisch frei und da könnten sich dann multiresistente Krankenhauserreger hereinsetzen und davon profitieren.
Viele Patienten und ihre Angehörigen erzählen Geschichten von resistenten Keimen. Ich selbst kann auch davon erzählen, von eigenen Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, dessen erwachsener Sohn eine Lungenentzündung hatte und daran gestorben ist, an so einem multiresistenten Keim. Nehmen wir das einfach so hin? Sie haben gesagt, Sie haben sie eingedämmt, aber damit sind sie ja nicht weg.
Nein, wir haben im Prinzip zwei Strategien. Art 1, wir müssen natürlich gerade im Falle von akuten Infektionen davon ausgehen, dass durchaus resistente Erreger eine Rolle spielen können. Deswegen brauchen wir eine gute, auch schnelle mikrobiologische Diagnostik. Das ist im Großen und Ganzen in den Industriestaaten gegeben. Und wir brauchen dann auch die höchstpotenten Antibiotika im Falle des Falles, die dann gegeben werden. Allerdings können wir auch nicht in großem Stile mit Antibiotika behandeln und wir müssen das sehr, sehr gezielt machen, denn jede antibiotische Behandlung setzt eben einen Selektionsdruck. auf die Entwicklung von Resistenzmechanismen. Das heißt, auch hier brauchen wir wieder den ganz verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika und eine gezielte Diagnostik, um am Anfang breit und scharf zu schießen, dann aber, nachdem wir den Erreger haben, gezielt herunterzufahren und während der gesamten Zeit durch Hygienemaßnahmen die Übertragung von einem Menschen auf den nächsten Menschen zu verringern.
Ist das so, dass wir da wirklich so erfolgreich sind? Oder ich frage es mal andersrum. Ich weiß aus unseren Nachbarländern, zum Beispiel aus den Niederlanden, dort gelten Patienten aus Deutschland generell als Träger resistenter Keime und werden erstmal in Quarantäne gesteckt, wenn sie dort in ein Krankenhaus kommen.
Ja, das machen die Niederländer durchaus zu Recht, denn sie haben, was den MRSA angeht, eine noch niedrigere Rate. Die ist auch in Deutschland im weltweiten Vergleich relativ niedrig, aber in den Niederlanden noch niedriger. Wir machen das aber übrigens auch in Deutschland, in Frankfurt und in vielen anderen Unikliniken und auch anderen Krankenhäusern, dass wir Patienten, die aus dem Ausland kommen, völlig unabhängig von der Nationalität, aber einfach die Tatsache, dass sie im Ausland im Krankenhaus waren, werden sie erstmal vorsorglich isoliert und wir gucken mal nach, ob sie multiresistente Erreger mitgebracht haben. Das ist nämlich, wenn sie zum Beispiel im Nahen oder Mittleren Osten behandelt worden sind im Krankenhaus und sich dann nach Deutschland zur Weiterbehandlung fliegen lassen, müssen wir davon ausgehen, dass im Prinzip 2/3 dieser Menschen mit hochresistenten Erregern besiedelt sind.
Kann man die eigentlich wieder loswerden oder sind die denn einfach in der Welt und irgendwer schleppt sie ständig mit sich herum?
Für den einzelnen Patienten kann man bei dem MRSA durchaus etwas machen. Die sogenannte Dekolonisationsbehandlung mit Nasensalbe, Gurgeln und antiseptischer Hautwaschung. Das funktioniert bei vielen Patienten relativ gut. Bei den multiresistenten Darmbakterien, den MRGN, ist das leider so im Moment nicht möglich. Da muss man einfach hoffen, dass man gesund bleibt oder gesund wird, dass man keine Antibiotika mehr benötigt, keinen Selektionsdruck hat und dass dann die normale Darmflora wiederkommt und die multiresistenten Erreger verschwinden. Das dauert aber eher Monate als Wochen und dem kann man im Prinzip auch nicht nachhelfen.
Wenn der Darm wieder funktioniert, ist er von der Darmflora wieder besiedelt, dann kann er diese multiresistenten Keime ausscheiden oder bleiben die dann drin? Und wenn ich wieder mal ein Antibiotikum brauche, was im Darm die Flora vernichtet, dann sind sie da?
Ja, das ist ja nur ein kleiner Teil der Darmflora, der multiresistenten Erreger sind. Der Darm funktioniert bei den allermeisten Patienten ja auch gut und diese multiresistenten Erreger sind jetzt keine Durchfallerreger. Die machen also im Darm selber keine Symptome. Das ist aber einfach das Reservoir. Gefährlich werden sie, wenn sie von dort ausgehen, zum Beispiel in die Harnblase kommen, eine Harnweginfektion machen oder in die Blutbahn gelangen als Blutstrominfektion, als Sepsis oder, und das passiert vor allem bei Intensivpatienten, bei beatmeten Patienten, wenn sie eine beatmungsassoziierte Pneumonie machen. Das ist dann besonders problematisch.
Haben Sie eigentlich Angst, dass irgendwann der Keim kommt? Ich habe das schon erwähnt, eine Patientin in den USA ist jetzt gestorben, weil 26 verschiedene Antibiotika nicht funktioniert haben und die Ärzte dann quasi aufgeben mussten. Haben Sie Angst, dass mal so ein Patient zu Ihnen kommt?
Ja, ganz in wenigen Einzelfällen hatten wir solche Patienten bereits. Und das ist durch zügige Diagnostik und konsequente Hygienemaßnahmen dann relativ zügig gemerkt worden. Aber das ist in der Tat, das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten. Wir behandeln ja fast 50.000 Patienten im Jahr. Und ich erinnere mich jetzt an einen einzigen Fall im letzten Jahr, wo das war. Aber dass tatsächlich alle verfügbaren Antibiotika auf Resistenz getestet worden sind, das kommt ganz gelegentlich vor. Und das ist das, was schon seit Jahren als die sogenannte Post-antibiotische Ära bezeichnet wird.
Krankenhaushygieniker Christian Brandt, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Allgemeine und Krankenhaushygiene der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, für uns ans Handy aus einer Veranstaltung herausgegangen. Kampf im Kleinen, der Wettlauf mit den Keimen, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommen Kurt Tucholskys Rezepte gegen Grippe, Teil 1.
Die Grippe, auch Influenza, Erkältung, lateinisch Schnuppen genannt, wird durch nervöse Bakterien verbreitet, die ihrerseits erkältet sind, die sogenannten Infusionstierchen. Man steckt sich am vorteilhaftesten an, indem man als männlicher Grippekranker eine Frau, als weibliche Grippekranke einen Mann küsst. Über das Geschlecht befrage man seinen Hausarzt. Die Ansteckung kann auch erfolgen, indem man sich in ein Hustenhaus, sogenanntes Theater, begibt. Man vermeide es aber, sich beim Husten die Hand vor den Mund zu halten, weil dies nicht gesund für die Bazillen ist. Die Grippe steckt nicht an, sondern ist eine Infektionskrankheit. Sehr gut haben ja immer die kalten Packungen getan. Wir machen das so, dass wir einen heißen Grießbrei kochen, diesen in ein Leinentuch packen, ihn aufessen und dem Kranken dann etwas Cognac geben. Innerhalb 2 Stunden ist der Kranke hellblau, nach einer weiteren Stunde dunkelblau. Statt Cognac kann auch Möbelspiritus verabreicht werden. Fleisch, Gemüse, Suppe, Butter, Brot, Obst, Kompott und Nachspeise sind während der Grippe tunlichst zu vermeiden. Bei Grippe muss unter allen Umständen das Bett gehütet werden. Es braucht nicht das eigene zu sein. Die Hauptsache bei der Behandlung ist Wärme, also ein römisches Konkordatsbad. Bei der Rückfahrt stelle man sich auf eine Omnibusplattform, schließe aber allen Mitfahrenden den Mund, damit es nicht zieht.
Dr. Peter Panthers Grippe, Schutz. Was machen Mikrobiologen, wenn sie feststellen, dass Krankheitserreger gegen Medikamente immun sind? Sie fragen sich, wie machen die Keime das? Wieso können sie sich gegen die Substanzen wehren, die für sie doch eigentlich giftig wären? An der Frankfurter Universität gibt es eine Arbeitsgruppe von Biochemikern, die genau das erforscht. Wie genau wehren sich die Mikroorganismen gegen ein Antibiotikum? Tobias Klein fasst den Stand der Forschung zusammen.
Im Jahr 1928 entdeckte der schottische Bakteriologe Alexander Fleming durch Zufall das Antibiotikum Penicillin. Eine Substanz, die 1941 das erste Mal als Medikament eingesetzt wurde und 1943 in Massenproduktion ging. Penicillin stört den Aufbau der Zellwand von Bakterien so, dass sie sich nicht mehr teilen können. Im Jahr 1945 sollte er dafür den Nobelpreis bekommen. Doch schon in seiner Nobelpreisrede warnte er davor, dass Bakterien widerstandsfähig werden könnten, wenn das neue Mittel nicht ausreichend dosiert wird. Zudem sagte er die Ausbreitung resistenter Krankheitserreger voraus. Denn wenn nur ein Teil der Erreger abgetötet wird, vermehren sich die hartnäckigsten Keime umso besser. Und er sollte recht behalten, denn schon 3 Jahre nach Beginn der Massenproduktion wurden erste penicillinresistente Bakterien gefunden. Die Bakterien haben verschiedene Strategien, um sich gegen Antibiotika zu wehren. Zum Beispiel können sie eigene Moleküle, die das Antibiotikum angreifen soll, verändern. So kann sich das Mittel nicht mehr binden und verliert seine Wirkung. Auch haben manche Bakterien die Fähigkeit, das Antibiotikum selbst zu verändern und dadurch die zerstörerische Wirkung zu verringern oder ganz zu stoppen. Aber es gibt auch resistente Bakterien, die über Pumpsysteme verfügen. Darüber werden die Antibiotika-Moleküle aus dem Zellinneren über die Zellmembran zurück nach außen transportiert. Die therapeutische Konzentration des Antibiotikums ist dann zu niedrig, um einen Schaden am Zielort in der Bakterienzelle anzurichten. Mit diesen Pumpsystemen hat sich zum Beispiel der Biochemiker Klaas Martinus Poos von der Universität Frankfurt beschäftigt. Doch wie funktionieren solche Pumpsysteme? Die Pumpsysteme sind zunächst mal keine neue Erfindung der Natur. Sie sind auch nicht entstanden, weil Antibiotika immer breiter angewendet wurden. Ganz im Gegenteil, die Bakterien besitzen dieses Instrument schon seit jeher, und zwar um sich vor einer breiten Palette schädlicher Substanzen zu schützen. Die Forscher an der Uni Frankfurt haben sich zum Beispiel näher mit dem Darmbakterium E. coli befasst und an diesem Beispiel den Pumpabwehrmechanismus untersucht. Charakteristisch für solche Pumpsysteme ist, dass sie eine Vielzahl strukturell sehr unterschiedlicher Moleküle über ein und dasselbe System abtransportieren können. Normalerweise arbeiten diese Pumpen gedrosselt, doch die Forscher haben festgestellt, dass bei Anwesenheit von Antibiotika die Pumpen hochreguliert werden. Dem Bakterium wird dadurch eine massiv erhöhte Resistenz gegenüber einer ganzen Reihe von Antibiotika verliehen. Die Pumpsysteme bestehen unter anderem aus einem Protein und funktionieren vereinfacht gesagt so, dass das Antibiotikum erkannt und locker gebunden wird. In dem Protein wird es in einem zweiten Schritt festgebunden und dann über eine Art Tunnel durch das Protein hindurchgequetscht und nach außen entlassen. Und genau hier setzen die Forscher an. Sie wollen den Tunnel möglichst verstopfen. Dafür kommt ein Hemmstoff in Frage, der zusätzlich zum Antibiotikum verabreicht werden müsste. Dieser soll sich dann im Tunnel des Proteins festbinden und ihn somit verstopfen. Das Antibiotikum könnte dann nicht mehr abtransportiert werden und seine Wirkung entfachen. Allerdings sind dabei noch einige Fragen ungeklärt. So muss der Hemmstoff natürlich auch im menschlichen Körper an die richtige Stelle kommen. Er muss dort auch wirken und darf nicht toxisch sein. Bleibt am Ende noch die Frage, wie wir generell mit der Anwendung von Antibiotika umgehen sollten. Und da haben die Forscher der Uni Frankfurt auch eine klare Meinung: verantwortungsbewusster und gezielter.
Tobias Klein über die Forschung an resistenten Keimen. Die Frankfurter Forscher wollen herausfinden und haben auch schon einiges darüber herausgefunden, wie die Mikroorganismen das machen, dass sie gegen Medikamente immun werden quasi. Klaas-Martinus Poos, Professor für Membrane-Transportmaschinerien, so habe ich mir das aus dem Englischen übersetzt, am Institut für Biochemie der Frankfurter Universität. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie halten morgen Abend einen Vortrag in der Frankfurter Polytechnischen Gesellschaft, der den etwas beunruhigenden Titel trägt: Antibiotikaresistenzen, ein Wettlauf gegen die Zeit. Müssen wir uns fürchten, dass wir diesen Wettlauf verlieren könnten?
Fürchten brauchen wir uns nicht, aber ich glaube, wir sollten aufpassen.
Also es gibt die Chance, dass tatsächlich noch mehr Tote durch resistente Keime entstehen.
Wenn wir so weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dann werden wir überholt von den multiresistenten Keimen und dann wird es immer mehr Todesfälle geben, weil wir eben mit unserem Arsenal an Antibiotika, was wir im Moment haben, nichts mehr erreichen können.
Ihre Forschungsgruppe ist den Mechanismen und den Tricks auf der Spur, mit denen sich die Mikroorganismen gegen die von uns gegen sie eingesetzten Antibiotika wehren. Wenn wir lernen, was die Mikroorganismen tun, hilft uns das dann auch, sie dann doch wieder besser bekämpfen zu können?
Also ich betätige mich der Grundlagenforschung, die auch einen angewandten Aspekt hat. Und indem ich die Details der Wirkungsmechanismen der Pumpen, wenn ich diese erörtere, dann habe ich mehr Einsichten, wie so ein Resistenzmechanismus funktioniert und kann dementsprechend auch besser Medikamente entwickeln, die gegen so einen Resistenzmechanismus vielleicht angehen.
Also eine Grundlagenforschung mit einer direkten praktischen Wirkung.
Absolut.
Mhm. Warum haben wir eigentlich, Sie haben es schon erwähnt, in den letzten Jahren so viele multiresistente Keime? Liegt das nicht auch an unserem Umgang mit den Antibiotika?
Das ist halt multifaktoriell. Das heißt, wir haben verschiedene Ursachen. Um einige zu nennen, wir haben eine unregulierte Zulassung von Antibiotika oder Verschreibung der Antibiotika an Patienten. Wir haben Patienten, die die Antibiotika nicht gemäß den Vorschriften einnehmen, zum Beispiel zu früh aufhören oder Antibiotika einnehmen, wenn es nicht erfordert ist, wie zum Beispiel bei einem grippalen Infekt. Mhm. Dann werden Antibiotika massenhaft eingesetzt in Vieh- und Fischzucht. Einige der Länder haben einen mäßigen Hygieneplan, wodurch multiresistente Keime sich auch innerhalb so eines Krankenhauses sich verbreiten können. Generell haben wir natürlich in der Welt noch immer Länder und Regionen, wo die allgemeine Hygiene zu wünschen übrig lässt. Und wir haben jetzt 25 Jahre lang keine richtige Forschung für neue Antibiotika gehabt.
Sie haben gerade angesprochen, unregulierte Verschreibung. Das heißt, Sie plädieren dafür, dass man es den Ärzten schwerer macht oder dass man eine Hürde einbaut, bevor sie Antibiotika verschreiben? Weil das geht ja sehr schnell. Das ist ja schnell auf den Zettel geschrieben.
Das ist richtig. Also es sollte einfach Leitlinien gegeben, wodurch die Verschreibung von Antibiotika reguliert wird. In den westlichen Ländern ist das eigentlich auch schon teilweise der Fall. Ich denke allerdings auch an Länder, wo Antibiotika nicht mittels Rezept verkauft werden. Und da kann jeder Antibiotika einfach bekommen, wenn die das wünschen, auch ohne Arztrezept.
Das heißt, wir bräuchten eine weltweite Initiative, sonst transportieren wir das.
Das wäre eine Idealvorstellung, ja.
Es wird dann nicht ohne Regulierungen und auch nicht ohne Verbote gehen. Oder hoffen Sie auf einen ganz großen Bewusstseinswandel?
Es muss eine Regulierung geben, da bin ich von überzeugt. Aber so ganz kann man natürlich menschliche Natur nicht ausschalten. Wie will man den Patient quasi zwingen, sich an der Länge der Einnahme der Antibiotika zu halten? Das wird allerdings gemacht, zum Beispiel im Falle von Tuberkulose, wo der Patient mit Hilfe von Gerichtsmandate halt, dass es gefordert wird, dass er jeden Tag sich zum Krankenhaus begibt, um die Medikamente einzunehmen. Mhm. Und unter Aufsicht der Ärzte werden die Medikamente dann eingenommen. Aber das ist wirklich im Falle so einer solche schlimme Krankheit mit einer weltweit sehr hohen Verbreitung wie Tuberkulose ist der Fall.
Mhm. Also ich höre da das jetzt heraus, was man auch immer wieder liest und gesagt bekommt. Einer der schlimmsten Fälle ist, wenn man zu früh aufhört, ein Antibiotikum zu nehmen als Patient, weil dann Keime übrig bleiben, die dann die Resistenz erst entwickeln können gegen dieses Antibiotikum.
Das ist eine der Möglichkeiten. Ich muss allerdings auch sagen, dass es Studien gibt, die zum Beispiel für eine verkürzte Dauer der Antibiotika-Behandlung plädieren. Und es wurden zum Beispiel auch Studien gemacht, wo gezeigt wurden, dass man nicht unbedingt 10 Tage lang, sondern dass 5 Tage lang eine auf ein Antibiotika auch schon reichen.
Wir hören, dass der Forscher sagt, mehr forschen bitte, wir wissen zu wenig. Klaas Martinus Poos, Professor für Membrane, Transportmaschinerien am Institut für Biochemie der Frankfurter Universität. Sein Vortrag heißt Antibiotikaresistenzen, ein Wettlauf gegen die Zeit, und den hält er morgen Abend 19 Uhr in der Frankfurter Polytechnischen Gesellschaft. Eine der Brutstätten der immer häufiger auftretenden Resistenzen, zu der kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erst noch mal zu den alten Rezepten von Dr. Peter Panther gegen die Grippe.
Die Schulmedizin versagt vor der Grippe gänzlich. Es ist also sehr gut, sich ein siderisches Pendel über den Bauch zu hängen. Schwingt es von rechts nach links, handelt es sich um Influenza. Schwingt es aber von links nach rechts, so ist eine Erkältung im Anzuge. Darauf ziehe man den Anzug aus und begebe sich in die Behandlung Weißenbergs. Der von ihm verordnete weiße Käse muss unmittelbar auf die Grippe geschmiert werden. Ihn unter das Bett zu kleben, zeugt von medizinischer Unkenntnis sowie von Herzensroheit. An hauptsächlichen Mitteln kommen in Betracht Kamillentee, Fliedertee, Magnolientee, Gummibaumtee, Kakteentee. Diese Mittel stammen noch aus Großmutters Tagen und helfen in keiner Weise glänzend. Unsere moderne Zeit hat andere Mittel, der chemischen Industrie aufzuhelfen. An Grippemitteln seien genannt Aspirol, Pyramidin, Bysopeptan, Urolax, Primadonna, Belafolisin, Ethylphenyllecaryl, Paraferrinandynamid, Acetylen, Columban, Piperol. Bei letzterem Mittel genügt es schon, den Namen mehrere Male schnell hintereinander auszusprechen. Man nehme alle diese Mittel sofort, wenn sie aufkommen, solange sie noch helfen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. CH ist ein Buchstabe. Doppelkohlensaures Natron ist auch gesund.
Dr. Peter Panthers Rezepte gegen Grippe. Eine der Brutstätten der immer häufiger auftretenden Resistenzen von Keimen gegen Antibiotika haben wir ausgemacht und schon behandelt. Sie werden zu häufig und zu schnell verschrieben und oft auch nicht vorschriftsmäßig eingenommen. Es gibt noch diese andere, die wir noch nicht näher betrachtet haben, viel größere Brutstätte resistenter Keime, und das sind die Ställe. In der Landwirtschaft werden mehr Antibiotika eingesetzt als im Kampf gegen menschliche Krankheiten. In vielen Ländern, den USA zum Beispiel, standardmäßig als Wachstumsbeschleuniger. Das ist in Deutschland zwar verboten, hat aber den Einsatz von Antibiotika in den Ställen nicht verringert. Geflügelzüchter und Schweinemäster tragen sie häufig mit sich herum, die multiresistenten Keime. In den ländlichen Regionen mit den großen Mastbetrieben im Nordwesten Deutschland und in einigen Regionen des Ostens wissen das auch die Krankenhausärzte. Sie führen Listen der Betriebe mit intensiver Tierhaltung, und wenn einer von deren Mitarbeitern eingeliefert wird, kommt der zuerst einmal in Quarantäne, um das Krankenhaus vor einer Epidemie zu schützen. Nur weshalb werden eigentlich so viele Antibiotika in der Landwirtschaft eingesetzt?
In riesigen Ställen mit Tausenden von Tieren werden häufig Medikamente angewendet, um die auf Hochleistung gezüchteten Tiere trotz der Intensivhaltung relativ gesund zu halten. Ein alltägliches Beispiel: Wenn schwangere Hochleistungskühe etwa 2 Monate vor der nächsten Geburt trockengestellt, also nicht mehr gemolken werden, damit sich ihr Euter regenerieren kann, dann haben die Landwirte ein Problem. Die Zitzen sind durch die monatelang hindurch gepumpte Milch jetzt offene Kanäle für mögliche Entzündungen. Und also bekommen viele dieser Kühe ein Antibiotikum gegen Euterentzündung. Ist ja nur prophylaktisch, werden die Landwirte und ihre Tierärzte in einem solchen Fall sagen. Außerdem produziert die Kuh ja dann 2 Monate lang keine Milch. Das Antibiotikum kommt also nicht in Umlauf. Und der Kuh geht es doch gut. Das ist das typische Argument derer, die unsere Form der Intensivtierhaltung rechtfertigen. Den Tieren geht es doch gut, sonst würden sie doch diese Leistung gar nicht bringen. Will sagen, nicht so viel Milch geben, nicht so schnell wachsen, nicht so rasant zunehmen. Hört sich logisch an, ist aber ein Trugschluss, sagt Felix, Prinz zu Löwenstein, selbst Landwirt und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der ökologischen Lebensmittelwirtschaft.
Es ist schon deswegen ein Kurzschluss, weil diese Leistung nur aufrechterhalten werden kann durch entsprechende medizinische Eingriffe. Ich habe in einer Diskussion mit Bauern, sagte mir irgendein Bauer, er wüsste gar nicht, was ich habe. Wenn die Tiere ihre Medikamente bekommen, dann sind sie doch gesund. Ich habe ihn gefragt, ist das ernsthaft Ihr Begriff von Gesundheit? Aber so weit sind wir schon brainwashed, dass wir das glauben.
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen hat 2011 die erste Studie über den Einsatz von Antibiotika in den Masthähnchenställen eines Bundeslandes veröffentlicht. Von 17,9 Millionen im Studienzeitraum erfassten, geschlachteten und verkauften Masthähnchen waren 16,4 Millionen, also fast 92%, mit Antibiotika behandelt worden.
Bei den erfassten Mastdurchgängen kam eine Vielzahl von Wirkstoffen zum Teil zeitgleich zum Einsatz. Die jeweilige Behandlungsdauer eines Wirkstoffes lag bei 40% der Behandlungen mit 1 bis 2 Tagen deutlich unter den Zulassungsbedingungen.
Werden Antibiotika kürzer eingenommen als vorgesehen, sind am Ende sehr wahrscheinlich nicht alle Keime abgetötet und die überlebenden Mikroorganismen haben gute Chancen, Resistenzen gegen die eingesetzten Mittel zu entwickeln. Auf diese Weise züchten die Hähnchenmäster und ihre Tierärzte die gefürchteten antibiotikaresistenten Keime, die dann in Krankenhäusern auch Menschen töten. Tatsächlich sind solche Keime auch auf Masthähnchen festgestellt worden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit teilte im vergangenen März lapidar mit, dass die Ergebnisse des Zoonosenmonitorings, also der Beobachtung der von Tieren auf Menschen übertragenen Krankheiten, zeigen,
dass bei der Verringerung von Campylobacter in den Lebensmittelketten Mastpute und Masthähnchen in den letzten Jahren keine Fortschritte erzielt wurden. 26,5% der Proben von frischem Putenfleisch und sogar über die Hälfte, 54% der Proben von frischen Hähnchenschenkeln, waren mit Campylobacter kontaminiert.
Diese Bakterien lösen bei Menschen entzündliche Durchfallerkrankungen aus, die für ohnehin geschwächte Patienten im Krankenhaus tödlich sein können, wenn die Keime auf ein Antibiotikum nicht mehr reagieren. Nach Vorstößen der Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist 2014 eine Novellierung des Arzneimittelgesetzes in Kraft getreten, die den exorbitanten Einsatz von Antibiotika in der Tiermast eindämmen soll. Das Bundeslandwirtschaftsministerium verkündete im vergangenen Jahr dann auch stolz, dass der Verbrauch von Antibiotika als Tierarzneimittel mehr als halbiert wurde, von über 1.700 Tonnen auf 837 Tonnen jährlich. Gleichzeitig berichtete aber das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in seinem Antibiotika-Atlas, dass die Tierärzte jetzt viel häufiger moderne Antibiotika einsetzen, bei denen nur noch ein Bruchteil der Dosierung nötig ist. Eine Dosis von 80 Milligramm der klassischen Tetracycline lässt sich zum Beispiel durch weniger als 3 Milligramm Fluorchinolone kompensieren. Das liest sich in der Statistik so, als sei der Verbrauch von Antibiotika um das 26-fache zurückgegangen. In der Realität werden aber jetzt gerade die hochwirksamen Antibiotika im Stall eingesetzt, die für die Behandlung von Menschen reserviert sein sollten.
Tatsächlich sind es dieselben Pharmakonzerne, die die modernen Antibiotika zum Nutzen der Menschen erforscht haben, die sie jetzt seit der Novellierung des Arzneimittelgesetzes mit neuen Auflagen für die Landwirte vermehrt an Tierärzte verkaufen. Dr. Gerd Ludwig Meyer, Dialysearzt mit Praxis in Nienburg an der Weser und Gründer der Ärzteinitiative gegen Massentierhaltung und für uns im Urlaub ans Handy gegangen. Guten Tag, Herr Dr. Meyer.
Tag.
Sie dürften der einzige Dialysearzt sein, der gleichzeitig gelernter Landwirt ist und auch als Landwirt gearbeitet hat. Deshalb die Gründung der Ärzteinitiative gegen Massentierhaltung, weil Sie die Landwirtschaft als die Quelle für multiresistente Keime ausgemacht haben?
Eindeutig und aufgrund meiner Profession und meiner Herkunft und auch meiner Verbundenheit zu den tatsächlichen Landwirten, das ist mir ganz wichtig, dass ich das zu Anfang mal sage, habe ich dieses gegründet vor ungefähr 3-4 Jahren, wo es mir schlicht und ergreifend einfach zu viel wurde. Das ist wie auf der Intensivstation an jeder dritten Tür oder Medical Care Station, also ein Zwischending zwischen Intensiv- und Normalstation, uns umkleiden müssen. Und damals war so der Höhepunkt von den MRSA-Keimen, die inzwischen ja abgelöst wurden von weiteren noch giftigeren Keimen, auf Deutsch gesagt. Es war mir ein Bedürfnis und gerade aufgrund der Herkunft, wie gesagt, aus dem Oldenburgischen, da ist viel Massentierhaltung, habe ich gedacht, wenn ich meinen Job als Arzt wirklich ernst nehme, dann müssen wir was dagegen tun.
Offiziell ist von 15.000 Toten im Jahr die Rede, die multiresistenten Keimen erliegen, wo also kein...
Ich halte die Zahl für zu niedrig. Die Krankenhausgesellschaft selbst spricht von 30.000 bis 40.000 Toten. Das Problem ist, wo man nicht hinguckt und wo man nicht forscht, kann man auch keine genauen Zahlen erkennen. Und wir gucken nicht hin, jedenfalls nicht in Deutschland.
Gibt es keine Meldepflicht, wenn der Verdacht besteht, dass jemand... Okay. Also das heißt, es ist eine gegriffene Zahl und Sie halten sie für zu niedrig?
Ich halte sie für zu niedrig aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wie viele Tote wir betreuen ja ein Krankenhaus, ein mittelgroßes Krankenhaus mit und als Dialysearzt stehen wir immer so ziemlich am Schluss der Kette, der Lebensrettungskette meine ich jetzt, von Menschenleben, also Multiorganversagen, die landen dann an der Dialyse, deswegen habe ich einen ziemlich genauen Überblick. Und den letzten Toten mit einem multiresistenten Keim, genauer gesagt E. coli 3-MRGN. 3-MRGN steht, dass die drei wichtigsten Antibiotikaklassen nicht mehr greifen, zum 22.12. verstorben. Den ersten multiresistenten Keim habe ich 1999 erlebt, nach 13 Jahren Dialyse, MRSA. Und die Massentierhaltung begann in den 90er Jahren. Die gewaltige Antibiotika-Zufütterung fing dann so um den Jahr 2000 an. Allein in meinem Heimatlandkreis hatten wir im Jahr 2001 1,1 Millionen Hähnchen und Ställen und sind jetzt bei der zehnfachen Zahl. Von daher ist für mich der Zusammenhang völlig klar. Das ist auch anderen Wissenschaftlern klar, vorzugsweise in Großbritannien. Nur Deutschland macht relativ wenig und guckt nicht hin. Das ist mein Vorwurf.
Wir hatten es ja gerade in dem Beitrag vorher von Masthähnchen. Das sind Tiere, die auf rasanten Fleischzuwachs gezüchtet sind. Das wissen wir schon nach 28 oder 32 Tagen nach dem Schlüpfen schlachtreif. Dann werden sie diese billig...
Noch eine Zusatzbemerkung dazu nach 32 Tagen. So konfiguriert, da gibt es einen Menschen aus meiner Nachbarschaft, der hat das sozusagen die Genetik so weit verändert, dass diese Hähnchen fast nur aus Brust und Beinen bestehen. Und bei Schlachtreife sind die manchmal so, dass sie nicht mehr laufen können vor lauter Gewicht der Brust. Ähnliches ist es bei den Puten auch. Da müssen sie einfach zufüttern, flüssig zufüttern, um diese Viecher überhaupt zur Schlachtreife zu bringen.
Das wollte ich gerade fragen. Sie müssen Antibiotikum einsetzen bei diesen Tieren. Okay.
Bei 26 Tieren pro Quadratmeter bleibt das gar nicht an der Höhe. Das sind die Haltungsbedingungen, das ist ganz eindeutig.
Es ist aber auch die Zucht, denn diese Tiere sind ja auch überzüchtet.
Ja.
Ich würde Sie jetzt fragen, was wollen Sie erreichen? Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber wie wollen Sie es erreichen? Wie sollen wir den Missbrauch der Antibiotika in den Ställen verhindern?
Verbot der Reserveantibiotika in der Massentierhaltung. Die haben dazu nichts zu suchen. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und es wundert mich, dass dort das Strafgesetz noch nicht zur Anwendung gekommen ist, weil es auch ganz klar gegen geltendes Arzneimittelgesetz, jedenfalls nach meiner Auffassung, verstößt. Eine Gesellschaft, die sowas toleriert, Reserveantibiotika einzusetzen, die dafür gemacht wurden oder erfunden wurden oder produziert wurden, um Menschenleben zu retten, die ist für mich obszön.
Wenn Sie sagen, jetzt sofortiges Verbot der Reserveantibiotika in der Tiermast oder überhaupt in den Ställen. Die Konzerne, ich habe das vorhin schon erwähnt, die Pharmakonzerne sind ja damit beteiligt. Die verkaufen den Tierärzten ja dieses, das wird umgelabelt, das heißt dann anders und es wird aber so verkauft. Das heißt, das müsste man mitverbieten.
Ich denke, wir brauchen ein grundsätzlich anderes System. Die Tierärzte sollten, würde ich sagen, von dem Verkauf, ähnlich wie die Humanmediziner, auch entkoppelt werden. Die haben ja dieses Dispensierrecht oder wie das heißt, also dass die Tierärzte eben halt Großeinkäufe machen und selber verteilen können. Die Tierärzte müssten eigentlich andere Aufgaben machen und sie müssten davon entlastet werden, die Notwendigkeit, möglichst viele Antibiotika zu verkaufen. Außerdem haben wir, glaube ich, nach wie vor ein System. Eine Tierärztin sagte, die bei mir Patientin war vor kurzem, es gibt so ein Schlagwort von Autobahntierärzten. Ich will jetzt keinem Tierarzt zu nahe treten, aber es gibt offensichtlich immer noch große Importe aus Nachbarländern wie Polen. Das entzieht sich der Kontrolle. Also das ganze System müsste geändert werden. Aber dazu braucht es auch eine Gesellschaft, so wie in anderen Bereichen, die wach werden und die Verantwortung für ihr Handeln nehmen. Wir sind, Deutschland ist das Land, was anteilmäßig am wenigsten Geld für Nahrung ausgibt, nämlich inzwischen knapp 10%. Das ist kein anderes Land der Welt. Das ist nicht gesund. Es ist einfach nicht gesund. Dieses System wird gegen die Wand fahren und zwar schneller, als wir denken. Eine Prognose unserer letzten Londoner Konferenz, wo wir uns immer treffen, wo ich meistens der einzige Deutsche bin, ist, dass wir in 10 Jahren keine wirksamen Antibiotika mehr haben. Und gerade in den letzten Tagen habe ich aus den USA Nachrichten gekriegt von der Ohio State University, war das, glaube ich, dass tatsächlich jetzt die ersten Keime da sind, wo definitiv kein Antibiotikum mehr wirkt.
Der Dialysearzt Gerd Ludwig Meyer, Gründer der Ärzteinitiative gegen Massentierhaltung. Kampf im Kleinen, der Wettlauf mit den Keimen, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal Dr. Peter Panther alias Kurt Tucholsky und die Grippe.
Besonders bewährt haben sich nach der Behandlung die sogenannten prophylaktischen Spritzen. Diese Spritzen heilen am besten Grippen, die bereits vorbei sind, diese aber immer. Franzosen ignorieren die Grippe, so wie sie den Winter ignorieren. Die Wiener machen ein Feuilleton aus dem jeweiligen Krankheitsfall, wir Deutsche aber behandeln die Sache methodisch. Wir legen uns erst ins Bett, bekommen dann die Grippe und stehen nur auf, wenn wir wirklich hohes Fieber haben. Dann müssen wir dringend in die Stadt, um etwas zu erledigen. Die glücklich erfolgte Heilung erkennt man an Kreuzschmerzen, Husten, Ziehen in den Füßen und einem leichten Kribbeln in der Nase. Diese Anzeichen gehören aber nicht, wie der Laie meint, der alten Grippe an, sondern einer neuen. Und so fasse ich denn meine Ausführungen in die Worte des bekannten Grippologen Professor Dr. Dr. Ovaritius zusammen. Die Grippe ist keine Krankheit, sie ist ein Zustand.
Dr. Peter Panther. Weil es so ist, wie es ist und wie wir nun zur Genüge erfahren haben, kommen wir längst nicht mehr aus mit den Antibiotika, die wir haben und die wir bereits ausgiebig missbraucht haben. Um den Wettlauf mit den Keimen nicht zu verlieren, müssen wir ständig neue Antibiotika finden oder erfinden. Das heißt, irgendwo ausfindig machen oder gentechnisch zusammenschrauben. Stefanie Pütz über die Suche nach neuen Antibiotika.
Tanja Schneider ist Mikrobiologin. Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen wühlt die Professorin vom Institut für pharmazeutische Mikrobiologie an der Uni Bonn im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck. Und das mit Erfolg. In einer Probe einfacher Gartenerde fanden Schneider und ihr Team das Bakterium Eleftheria terrae, einen wehrhaften Bodenbewohner, der das Antibiotikum Teixobactin produziert.
Mit dem Teixobactin haben wir natürlich eine Substanz, die ganz vielversprechend ist und von der wir hoffen, dass sie vielleicht in der Zukunft auch als Medikament, wenn sie denn die klinischen Studien übersteht, vielleicht zur Verfügung stehen kann.
10.000 Substanzen aus Bodenproben haben Tanja Schneider und ihr Team mithilfe eines neuen Verfahrens aus den USA isoliert und auf ihre antibiotische Wirkung untersucht. 25 kamen in die engere Wahl. Am Ende übrig blieb nur eine, Teixobactin. Das Antibiotikum wirkt in Tierversuchen gegen Krankenhauskeime wie MRSA, den Durchfallerreger Clostridium difficile oder multiresistente Tuberkulosekeime. Noch dazu ist der Wirkstoff offenbar so effektiv, dass sich nicht so schnell Resistenzen bilden können. Ein Volltreffer also? Forscherkollegen wie Professor Rolf Müller vom Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung warnen aber vor zu viel Euphorie.
Das ist eine Substanz, die gram-positive Erreger bekämpft. Die größten Probleme derzeit in den Krankenhäusern machen aber die gram-negativen Erreger. Und auch hier, wie bei allen anderen Wirkstoffen auch gilt, man ist da jetzt in ersten Tiermodellen, bis man also diese Substanz, die wirklich eine tolle Wirkung hat, bis man die mal in einer klinischen Anwendung hat, werden sicher noch einige Jahre vergehen, im optimistischen Fall, dass das funktioniert.
Denn der Entwicklungs- und Zulassungsprozess ist kompliziert und langwierig. Viele Wirkstoffe fallen am Ende durch, weil sie beim Menschen dann toxisch, also giftig wirken, oder sie sind doch einfach zu schwierig zu produzieren. Tanja Schneider weiß das und gibt sich da keinerlei Illusionen hin.
Man kann sagen, dass von der Entdeckung bis zur Zulassung in der Regel im Schnitt zwischen 8 und 10 Jahre vergehen. Also es ist eine sehr lange Zeit und es ist auch eine sehr kostspielige Angelegenheit. Man schätzt, dass während der Entwicklung etwa Kosten von 1 Milliarde Euro entstehen. Und hierbei ist die Erfolgsrate leider relativ gering und liegt im Bereich von etwa 1%.
Nur 1% aller Forschungsprojekte zu Antibiotika führt also dazu, dass Patienten mit einem neuen Medikament behandelt werden können. Ein mühsames Geschäft. Seit 2010 wurden in der EU lediglich 10 neue Antibiotika zugelassen. Die meisten basieren auf bereits bekannten Wirkstoffklassen. Und bei allen muss damit gerechnet werden, dass die krankmachenden Keime, die sie bekämpfen sollen, wieder Resistenzen bilden. Deshalb träumen viele Forscher von einem großen Befreiungsschlag. Davon, irgendwann einmal ein Superantibiotikum zu entwickeln, ohne Resistenzprobleme. Aber das ist bisher wirklich nur ein Traum.
Und den kann man auch nur ohne die Mikroben träumen, glaube ich. Das war der Blick in die Zukunft von Stefanie Pütz. Jetzt schauen wir am Ende der Sendung nochmal zurück in die jüngere Vergangenheit. Professor Wolfgang Eckert, Medizinhistoriker an der Uni Heidelberg und Autor unter anderem des Standardwerkes über die Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Guten Tag.
Ja, guten Tag, schön.
Eigentlich gibt es die Antibiotika, die heute ubiquitär sind, noch gar nicht so lange. Also Sulfonamide schon etwas länger, aber dieses natürliche, die Penicillinentdeckung haben wir schon gehört in der Sendung Alexander Flemings, fand ja erst 1928 statt. Und danach war Penicillin keineswegs sofort überall verfügbar. Warum hat es eigentlich bis 1941 gedauert, bis das überhaupt großtechnisch verfügbar war?
Naja, das war ein komplizierter Forschungs- und vor allen Dingen aber ein Produktionsprozess. Gereinigtes Penicillin herzustellen war gar nicht so einfach. Das war ein Riesenproblem, aber die Forschung stand unter einem massiven Druck. Die Forschung fand ja überwiegend in England und in Amerika statt, nämlich unter dem Druck des Krieges. Und tatsächlich ist die Kriegssituation dann ausschlaggebend für den schnellen Einsatz von Penicillin. Die Invasionstruppen, die alliierten Invasionstruppen 1944 in der Normandie, haben alle schon Penicillinpäckchen bei sich gehabt. Man kann jetzt nicht sagen, dass das kriegsentscheidend war, aber mit diesen Truppen kam das Penicillin nach Europa und verbreitete sich dann. Also man sagt wohl ganz zu Recht, der Kriegsdruck war es, der das Penicillin nach Europa brachte, aber es gab dann ganz andere Probleme nach dem Frieden, nach dem Waffenstillstand 1945. Da waren vor allen Dingen die Geschlechtskrankheiten, die zur massiven Verbreitung der Antibiotika beigetragen haben.
Also die Kriege sind ja sehr oft Antreiber von Entwicklungen gewesen, auch in der Medizin, nicht nur in der Waffentechnik. Das heißt aber, dass die Gegenseite, also die deutsche Seite, gar kein Penicillin zur Verfügung hatte im Zweiten Weltkrieg.
Ja, das ist zum Teil richtig, aber nicht ganz. Die deutsche Seite war natürlich hoch interessiert an diesen Forschungen. Man hatte allerdings keinen direkten Zugriff, keinen nachrichtentechnischen Zugriff auf die Penicillinforschung in England und musste sich daher auf Berichte aus der spanischen Gesandtschaft stützen. Man wusste irgendwann 1943, 44, was da im Gange war, was geforscht wurde. Aber zu diesem Zeitpunkt die Produktion von Antibiosemitteln, und das waren überwiegend Sulfonamide, in Deutschland umzustellen auf Penicillin, auf Großproduktion von Penicillin, war dem Nationalsozialismus nicht mehr möglich. Das konnte sozusagen in der akuten Kriegssituation, konnte dieser Schwenk nicht mehr geschafft werden. Und deshalb hat man darauf verzichtet, hier die Forschung weiter voranzutreiben. Es gab kleinere Forschergruppen, man wusste, dass die Überlegenheit des Feindes, des damaligen Feindes, des späteren Alliierten, groß war in dieser Beziehung. Man konnte dem aber nichts entgegensetzen und war völlig gelähmt dann, vor allen Dingen aufgrund der chaotischen Situation in den letzten Kriegswochen und vor allen Dingen dann in der Situation nach dem Zusammenbruch in Mitteleuropa, nach dem Zusammenbruch in Großdeutschland, in Anführungszeichen, also Deutschland und Österreich.
Nach dem Krieg, ich meine, wir kennen alle den Film Der dritte Mann, nach dem Krieg wurde ja mit Medikamenten ein riesiger Schwarzhandel auch betrieben. Hat das auch dazu beigeführt, dass das Penicillin in diesem Fall, die Penicilline so schnell dann Verbreitung fanden?
Ja, sicher. Der dritte Mann, 47, wunderbarer Film, immer noch sehenswert, hat natürlich ganz wesentlich zur Penicillin-Euphorie auch beigetragen. Aber was er schildert, ist richtig. Penicillin wurde verkauft, wurde gestreckt verkauft zum Teil. Das war so wertvoll wie Kokain heute und andere Drogen möglicherweise. Und es wurde sehr viel Missbrauch damit getrieben. Dazu kam, dass die Besatzungsmächte das Penicillin sehr unterschiedlich freigegeben haben. In den amerikanischen Besatzungszonen wurde Penicillin sehr spät freigegeben. In der britischen allerdings, also Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, also das nördliche Deutschland, schon sehr bald, weil man erkannte, dass die Geschlechtskrankheitenproblematik, also Chancre und Tripper, Gonorrhoe und Syphilis, so dramatisch anwuchsen, auch durch Fraternisierung natürlich, das ist immer so in Besetzungen. besetzten Ländern, dann nehmen Geschlechtskrankheiten zu, dass man was tun musste, auch um die eigenen Besatzungstruppen zu schützen. Und dann wurde sozusagen sehr viel gefördert in der Penicillindistribution. Aber man gewann das Penicillin noch nicht synthetisch in der deutschen Nachkriegspharmaindustrie, sondern gewann es interessanterweise aus dem Urin der Besatzungstruppen. Das heißt also, es wurde systematisch Urin zugeführt der pharmachemischen Industrie. Bayer Wuppertal zum Beispiel kochte systematisch Urin aus, um Penicillinrückstände, die ja über den Urin ausgeschieden werden, rückzugewinnen. Meine Großmutter hat davon noch erzählt, dass das ganze Wuppertal nach Urin gestunken habe. Das ist natürlich ein Trugschluss. Das kam von der Ammoniakfreisetzung und das hatte gar nichts mit dem Penicillin zu tun. Aber das war ganz systematisch. Die Durchseuchung mit Geschlechtskrankheiten war auch riesig. Man muss sich das mal vorstellen. 5 Promille in Westdeutschland aufgrund von Fraternisierung, also hamsternde junge Frauen hatten natürlich häufig nichts anderes als ihren Körper anzubieten für Hamsterware. Und etwa 10 Promille Geschlechtskranke in der sowjetischen Besatzungszone durch die Vergewaltigungsorgien in den ersten Wochen nach Kriegsschluss.
Und war das dann schon, wenn wir jetzt dann davon ausgehen, dass auch vor diesem traurigen Hintergrund Penicilline sich so schnell verbreitet haben, war das dann schon der erste Missbrauch und kamen dann gleich die ersten Resistenzen?
Na, wahrscheinlich haben sich damals auch schon Resistenzen gebildet. Fleming, das haben wir ja gehört vorhin, hat selber schon vor solchen Resistenzentwicklungen gewarnt. Also man war sich schon klar, dass die Erreger auf dieses Mittel reagieren würden. Allerdings ist das wirklich erst ein Prozess der Massentierhaltung und aber auch des massiven Missbrauchs von Penicillin.
Also auch in der menschlichen
Gebrauch. Auch in der menschlichen Medizin, wie er dann etwa in den 70er, 80er Jahren stattgefunden hat, bis hin zum ersten Auftauchen von multiresistenten Keimen, wie wir gehört haben, in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren. Also ein langer Weg, aber ein Weg, der so schwer zu bremsen ist wie ein großer Öltanker. Das heißt, die WHO spricht ja heute schon von der postantibiotischen Zeit, Ära. Mhm. Ich glaube, wir stehen vor einer Situation, in der wir uns damit abfinden müssen, dass wir in den nächsten 10 Jahren mit einer sehr, sehr geringeren Anzahl von wirksamen Antibiotika umgehen können in der klinischen Medizin. Auch, weil in der Massentierhaltung eben gerade die Reserve-Antibiotika, die Reserve-Penicilline verbraucht werden. Und das ist eine, wie ich finde, nicht nur paradoxe, sondern eine geradezu verbrecherische Entwicklung.
Professor Wolfgang Eckert, Medizinhistoriker an der Uni Heidelberg und Autor unter anderem des Standardwerks über die Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Vielen Dank für diesen Blick zurück und die vielen Abbiegungen, die wir hätten nehmen können, die wir nicht gegangen sind, sodass wir jetzt vor der Wand stehen. Recht herzlichen Dank.
Ja, gerne. Schönen Abend.
Im Kleinen der Wettlauf mit den Keimen. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören, gleich, wenn das in die Sendung im Netz steht. Tschüss für heute, sagt Florian Schwinn, und morgen begrüßt Sie hier Claudia Sauter.